so ganz platt, wir haben Engländer in England, wir haben Franzosen in Frankreich und Ungarn in Ungarn. Das heißt, da muss man vor Ort sein, da muss man die Sprache des Kunden sprechen. Und wir lernen ja jedes Mal aufs Neue, was das Thema Anforderungen der lokalen Baubehörden angeht.
Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Herzlich willkommen bei Creating Relevance. Ich bin Lea Heuchtkötter. Heute begrüße ich meinen Gast, Herr Nektarios Apostolodou, Geschäftsführer bei Herchenbach, mit dem ich über das Thema der Internationalisierung, Digitalisierung und der Zukunftsvision seines Unternehmens sprechen möchte. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Ja, hallo Frau Heuchtkötter und vielen Dank, dass Sie die Initiative ergriffen haben, um dieses Gespräch zu organisieren und dass Sie uns heute besuchen.
Ja, das freut mich. Vielleicht stellen Sie sich kurz am Anfang einmal vor, was macht Ihr Unternehmen, was haben Sie in der Vergangenheit gemacht, wo geht die Zukunft hin, dass wir so einen kleinen Überblick haben, wo wir hier überhaupt gerade sind.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Nektarios Apostolodou, ich bin 42 Jahre alt, ich bin einer von zwei Geschäftsführern bei uns im Unternehmen. Wir sind jetzt gerade hier bei uns in der Zentrale bei der Firma Herchenbach Industrial Buildings. Die Firma Herchenbach, wir feiern übrigens dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum, beschäftigt sich mit dem Thema Leichtbauhalle und Lagerhallen. Wir verkaufen und vermieten unser Produkt europaweit in verschiedenen Ausrichtungen seit 100 Jahren ungefähr. Und genau, das ist unser Fokus des Unternehmens.
Was ist denn das Ziel oder was für eine Vision verfolgen Sie denn für die nächsten Jahre?
Ja, also wenn wir es ganz vereinfacht auf den Punkt bringen, würde ich sagen, wir möchten die flexibelsten Lagermöglichkeiten für unsere Kunden bieten. Und jetzt ist natürlich die Frage, was heißt flexibel? Flexibel heißt, wir wollen mit diesem Muster brechen, dass eine klassische Halle erstmal gebaut werden muss und dann für 100 Jahre steht am Platz X. Wir wollen gerne Lagermöglichkeiten für unsere Kunden anbieten und zwar so erstmal so schnell es geht und solange unsere Kunden diese brauchen.
Jetzt feiern Sie ja 100 Jahre dieses Jahr. Das ist ja schon ein ganz schönes Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
Dankeschön.
Wie hat sich denn der Bereich in den letzten 100 Jahren verändert?
Ja, also live erlebt habe ich ja nur die letzten 8. Aber ich kann sehr gerne so ein bisschen berichten, was ist denn eigentlich vorher passiert, wo kommen wir her? Die Firma Herchenbach kommt klassisch aus dem Eventbereich. Wir haben da auch dieses Jahr, kann man bei uns auch auf der Internetseite verfolgen, ein paar Schätze gefunden und ausgegraben, wo die Firma wirbt mit Tanzzelten. Das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend. Damals in Holzständerbauweise errichtet, so klassisch, wie man sie kennt aus dem Veranstaltungsbereich. Da haben wir unsere Wurzeln und über ja, die letzten Jahre ist natürlich viel passiert. Was sich nicht verändert hat, sind unsere Wurzeln und die regionale Bindung hier zum Rhein-Sieg-Kreis, wo wir auch immer heute noch sind. Das Unternehmen ist zwar ein paar Mal mit dem Sitz hier gewandert, aber immer nie sehr weit, immer hier in der Nähe geblieben. Was sich verändert hat, ist einmal grundsätzlich das Produkt. Also wir haben uns verändert vom klassischen Event, Tanzzeltverleih zu einem Unternehmen mit klassischem Industriefokus. Also unsere Kunden sind heute in der Industrie. Das ist der klassische Mittelständler, aber auch der Konzern. Und wir vermieten und verkaufen Lagerhallen aus Aluminium in Leichtbauweise.
Und wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie hat denn Corona oder wie haben Sie Corona aufgenommen? Denn wir sehen ja sonst gerade im Mittelstand, dass dort vieles zum Stillstand kam. Hat das auch Auswirkungen auf Ihr Unternehmen gehabt?
Ja, also Corona war ein extrem merkwürdiges, also das Corona-Jahr an sich war ein extrem merkwürdiges Jahr. Zunächst einmal Stillstand, glaube ich, trifft es ganz gut. Also auch bei uns und bei unseren Kunden hat jemand auf die Pausentaste gedrückt. Ich erinnere mich da extrem gut daran. Das war, glaube ich, ab März 2020, wo erstmal Ausnahmezustand war natürlich. Das ging hier intern los. Erstmal alle ins Homeoffice. Das war zum Glück möglich mit der Art und Weise, wie wir damals schon gearbeitet haben, wie wir vernetzt waren. Da konnten die Mitarbeiter tatsächlich zu Hause aus dem Homeoffice auch arbeiten. Das hat erstmal funktioniert. Aber da sind zwei Sachen passiert. Einmal haben viele unserer Kunden auch laufende Projekte gestoppt. Und die haben gesagt, nee, Baustellenbeginn war in 3 Wochen, das geht leider nicht. Wir müssen unsere Anlage schließen. Uns darf keiner hier besuchen, kein Externer darf hier einen Fuß durch die Tür setzen. Das heißt, da war erstmal ein großes Fragezeichen. Was bedeutet das jetzt? Wie realistisch ist die Umsetzung der Aufträge, die wir schon haben? Dann brachen natürlich die neuen Anfragen brachen auch extrem ein. Also da war das Thema neue Lagerfläche nicht so präsent und nicht so relevant bei unseren Kunden. Und ich würde sagen, das ging so ungefähr ein halbes Jahr. Also ungefähr ein halbes Jahr, wo es extrem ruhig war, viele Bauvorhaben verschoben wurden, wenig neue dazukamen. Also das war erstmal eine sehr, sehr anstrengende und herausfordernde Zeit. Und dann hat irgendjemand plötzlich wieder auf Play gedrückt. Also so erklären wir uns das hier intern. Dann brach plötzlich ein sehr positiver Auftragssturm auf uns ein. Es ging so ab August, September los, worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben. Da war erstmal die Frage, ob das Nachholeffekte sind. Also kommen einfach die Kunden, die dann von März bis eben August, Juli sich nicht gemeldet haben, nicht bestellt haben, kommen die jetzt auf uns zu? Das Gute war, das waren nicht nur Nachholeffekte, sondern wir haben uns eigentlich seitdem dann nachhaltig auf einem ganz höheren Niveau und viel höheren Niveau eingependelt. Ja, das heißt, das ging, diese Auftragseingangsrally, so würde ich es jetzt mal behaupten, die zog sich dann auch durch. Das war dann auch nicht nach 2-3 Monaten wieder vorbei, worüber wir uns natürlich extrem gefreut haben. So würde ich mal das Corona-Jahr erstmal beschreiben.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch davon profitieren, dass man natürlich während Corona gemerkt hat, die Lieferketten sind eben nicht mehr so stabil und eben ja viele Unternehmen dann doch wieder auf eigene Lagerung eingegangen sind und das daher kommt. Aber wie haben Sie denn dieses halbe Jahr dazwischen erlebt, auch intern? Also sind Sie selber in Kurzarbeit gegangen oder haben Sie sich mit sich selber beschäftigt? Das finde ich immer spannend, wie Unternehmen gerade auch solche Phasen dann überbrücken.
Ja, also beides tatsächlich. Also wir haben das Instrument der Kurzarbeit auch bei uns genutzt in der Zeit. Und womit wir uns natürlich beschäftigt haben, also ich glaube, einmal ist uns nochmal klar geworden, wie wichtig für uns wiederkehrende Umsätze sind. Und ich habe ja kurz am Anfang erzählt, dass wir bei uns sowohl unsere Produkte und Dienstleistungen unsere Kunden mieten als auch kaufen. Und ganz klar, ich sag mal, das Fundament in der Zeit, was uns auch sicher durch die Zeit gebracht hat, ist unser Mietgeschäft. Ja, also zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir uns unterhalten, haben wir ungefähr 600 Hallen in ganz Europa aufgebaut, die unsere Kunden nutzen und wo wir natürlich regelmäßige monatliche Einnahmen generieren. Das war extrem wichtig. Hat uns intern einmal bestätigt, dass das der richtige Weg ist. Das ist zwar ein anstrengenderer Weg, sowohl im Aufbau des Mietparks als auch bis sich das für uns rentiert. Aber da haben wir gesagt, okay, da wollen wir definitiv hin. Und gleichzeitig haben wir 2 Sachen bei unseren Kunden gemerkt. Also einmal genau das, was Sie angesprochen haben. Da ging ja so ein bisschen diese Rallye los. Ist Material überhaupt verfügbar? Und was kostet es übermorgen? Kostet es das Doppelte? Und da haben wir eine radikale Umkehr von der Denke, just in time, alles Material, was im Lager ist, das Todeskapital. Da waren die Kunden einfach froh, wenn sie überhaupt Material bekommen haben und wollten es entsprechend lagern. Das war ein großer Effekt. Der zweite große Effekt, der sich bei fast allen unseren Kunden über alle Branchen durchgezogen hat, war mit Sicherheit das Thema der kurzfristig versus langfristige Planbarkeit. Also wie ist es überhaupt möglich, etwas für die nächsten 5 bis 10 Jahre zu planen? Das fällt uns schwerer, das fällt unseren Kunden immer schwerer. Dementsprechend waren unsere Lösungen, die man auch temporär nutzen kann, entsprechend attraktiv, weil viele Kunden gesagt haben, okay, ich habe hier selber ein Projekt, das läuft jetzt 12, 24, 36 Monate und dafür brauche ich eine Lösung. Ich kann mir jetzt hier keine Lagerhalle hinsetzen, die sich erst in 10, 15 Jahren rentiert, weil ich weiß gar nicht, was nach 24 Monaten ist. Und das waren 2 Effekte, die natürlich ja, unser Produkt, unsere Dienstleistung extrem attraktiv gemacht haben in dieser Zeit.
Das heißt, wie lange braucht es, also bis von der Anfrage, ich brauche jetzt eine Lagerhalle temporär, bis sie steht?
Ich würde sagen, im Schnitt, also von dem ersten Kontakt, ja, also von dem ersten Mal, dass sich jemand bei uns meldet und wir einen Termin vereinbaren, eine Beratung machen, ein Angebot, wir uns handlungseinig werden und eine Halle stehen. Da gibt es ja von bis natürlich Zeiten. Also es gibt Projekte, die sind vom Ersttermin, 8 Wochen später können wir eine Halle übergeben. Und da gibt es natürlich auch Projekte, die dauern 6, 9, manchmal sogar 12 Monate. Und es liegt meistens weder an uns noch am Kunden. Meistens liegt es an der Baugenehmigung, auf die man dann warten muss, in dem Fall. Das ist so ein bisschen die Spanne. Ich würde sagen, im Schnitt spielt sich das irgendwo bei 6 Monaten ein.
Jetzt sind Sie ja, also Sie haben ja eben die Regionalität angesprochen, aber Sie agieren ja durchaus auch international. Gibt es da Pläne, internationales Wachstum anzustreben oder sehen Sie Ihren Hauptmarkt in Deutschland? Wie ist da Ihr Fokus?
Ja, also wir haben, wenn man auf diese letzten 100 Jahre zurückblickt, dann waren mindestens 85 davon doch sehr deutsch. Ja, also da waren wir eher regional und dann überregional in Deutschland unterwegs. Die ersten Schritte im Ausland haben wir mit unseren Kunden gemacht. Das finde ich auch nach wie vor extrem spannend. Da ist tatsächlich ein Kunde auf uns zugekommen und gesagt, Mensch, wir arbeiten ja schon erfolgreich zusammen in Deutschland, könnt ihr auch nach England liefern. Und England war auch der erste internationale Markt, wo wir aktiv geworden sind und uns dann gedacht haben, Mensch, wenn das hier funktioniert und Kunden uns schon fragen, dann scheint es ja dort auch einen Markt zu geben. Das heißt, der erste Markt war in Deutschland. Dann haben wir uns Richtung Frankreich orientiert. Das war der zweite Markt, der dann gefolgt ist. Spannenderweise im Corona-Jahr sind wir dann nach Ungarn gegangen. Und alle Märkte hatten eigentlich eins gemeinsam. Da sind wir unseren Kunden gefolgt. Also da haben wir jetzt nicht, wie man sich das vielleicht so vorstellt, uns vorher angeschaut, Mensch, wo entwickelt sich was? Wo sind welche Ströme? Wo wird investiert? Sondern wir sind eigentlich immer mit unseren Kunden mitgegangen. Und das wird auch mit Sicherheit, wenn wir in Zukunft über Wachstum, über weitere Entwicklung sprechen, wird Internationalisierung für uns der Schlüssel sein. Das heißt nicht, dass wir nicht glauben, dass es in Deutschland sich auch weiterentwickeln wird. Also auch dort können wir wachsen. Aber da werden wir uns nicht verdoppeln. Also da haben wir mit Sicherheit jetzt ein Niveau erreicht, wo wir uns natürlich freuen, wenn wir da noch was draufsetzen können, jedes Jahr. Aber wenn wir über Wachstum im zweistelligen Prozentbereich sprechen, das ist nur realisierbar übers Ausland auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch, wo investieren denn eigentlich unsere Kunden? Unsere Kunden sind, da ist die ganze Bandbreite. Wer braucht eigentlich eine Leichtbauhalle? Wer braucht eine Lagerhalle? Das ist eigentlich jedes Unternehmen, das etwas herstellt oder etwas zwischenlagert. Dementsprechend ist die Bandbreite natürlich riesig. Über alle Branchen, über alle Unternehmensgrößen. Und da sehen wir natürlich schon, dass viele Investitionen unserer großen Kunden aktuell, wenn man sich Europa anschaut, Richtung Osteuropa gehen. Das merken wir schon. Und dass da grundsätzlich die Investitionsbereitschaft aktuell größer ist, als sie in Deutschland ist. Und um die Frage zu beantworten, ja, definitiv. Wir wollen gerne weiter ins Ausland expandieren.
Was ist denn so das größte Learning, was Sie in diesem, also Sie sagen, das ist ja so ein bisschen, ich stelle mir jetzt ein bisschen Learning by Doing vor, ich gehe mal mit meinem Kunden mit und probiere das mal aus. Was sind denn so die größten Learnings, die Sie in dieser Zeit gemacht haben?
Größten Learnings, also ich glaube, wichtig ist, die Sprache des Kunden zu sprechen und die Sprache der lokalen Baubehörden zu verstehen. Ja, das sind für uns eigentlich die zwei wichtigsten Learnings, weil das Produkt, ich will nicht sagen, das ist unverändert, es gibt mit Sicherheit Trends. Wir haben ja einen modularen Baukasten, das muss man sich vorstellen wie einen riesigen Lego-Baukasten, wo man entsprechend diese Bausteine nimmt, die dem Kunden am besten helfen und die sind überall gleich. Also das sind die gleichen Bausteine in unserem Modulbaukasten, die es in England gibt, die es für Frankreich, Deutschland, Ungarn etc. gibt. Was unterschiedlich ist, sind natürlich unsere Kunden. Also einmal die Sprache, die Kunden sprechen und die Anforderungen, die durch die lokalen Baubehörden kommen. Und das ist für mich eigentlich das größte Learning, dass man ja eigentlich diese Bereitschaft mitbringen muss, einen Leichtbauhallenmarkt neu zu verstehen. Weil es tatsächlich, obwohl es das gleiche Produkt ist, und am Ende könnte man sagen, das Logistikunternehmen, das hat doch die gleichen Anforderungen, das fährt im Zweifel auch den gleichen Truck in Frankreich, wie es den in Deutschland fährt, ja. Aber die Anforderungen sind tatsächlich andere. Was bedeutet das für uns? Also einmal ganz klar, wir brauchen Mitarbeiter vor Ort. Also wir haben in jedem Markt, wo wir aktiv sind, eigene Mitarbeiter, die so ganz platt, wir haben Engländer in England, wir haben Franzosen in Frankreich und Ungarn in Ungarn. Das heißt, da muss man vor Ort sein, da muss man die Sprache des Kunden sprechen. Und wir lernen ja jedes Mal aufs Neue, was das Thema Anforderungen der lokalen Baubehörden angeht.
Ja, stimmt. Spannendes, aber auch sehr komplexes Thema. Und ist es auch so, dass dieses Mietgeschäft überall gleich funktioniert, oder ist es zwischen Mieten und Kauf? Bieten Sie auch Kauf an, ja, ne?
Ja.
Ja, also gibt es da Unterschiede auch international, dass irgendwie gewisse Länder oder Regionen eher kaufen und andere eher mieten, oder ist das gleich verteilt?
Tatsächlich gibt es Unterschiede. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil wir natürlich unser Hauptgeschäft funktioniert nach wie vor in Deutschland. Also wir machen deutlich mehr als 80% unserer Umsätze in Deutschland. Dementsprechend ist die Schlagzahl in Deutschland eine viel höhere. Mhm. Wenn ich das ausblende, weil wenn man jetzt in ein neues Land geht und dann macht man zwei Verträge und das ist Miete, dann kann man natürlich sagen, dieses Land ist klar ein Mietland. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Aber wenn wir diesen einen Schritt zurückgehen und uns die Länder anschauen, wo wir schon länger unterwegs sind, das ist insbesondere England, da muss man schon sagen, ja, ganz klar, es gibt Unterschiede. Deutschland, zwar in der Vergangenheit eigentlich schon immer so, ist eher kaufaffin gewesen, ja, also diese klassische Investition, liegt vielleicht auch ein bisschen an unserer Kundenstruktur. Also der klassische Mittelstand, der eher diesen Weg gegangen ist und der eher für 5, 6, 7, 8 Jahre plant. Wohingegen vielleicht der Großkonzern sagt, nee, ich habe hier ein Zweijahresprojekt und für mich zählt dieses Zweijahresprojekt, das wir jetzt umsetzen. Deswegen, ich würde sagen, unter dieser Einschränkung, dass man im Hinterkopf haben muss, dass wir unterschiedliche Erfahrungen haben, unterschiedliche Zeiten einfach in den Ländern schon drin sind, würde ich schon sagen, die Kunden in England, in Frankreich und auch in Ungarn sind schon mietaffiner, als sie es in Deutschland sind. Aber was noch viel, viel mehr als die Regionalität für uns entscheidend ist, eigentlich, wie ist das Mietklima und wie ist die Sicherheit, die wirtschaftliche Sicherheit in den einzelnen Ländern. Und was man schon sieht, ist, wenn wir von Unsicherheit sprechen, dann bevorzugen unsere Kunden tatsächlich eher eine Halle zu mieten. Was ja auch irgendwie logisch ist, ja, wenn wir von klassischen Wachstumsjahren spricht, dann können wir auch immer, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, die Uhr so ein bisschen danach stellen, dass der Anteil Richtung Verkauf sich entwickelt. Das kann man schon sehr klar auch länderübergreifend sagen.
Gut, das hat ja mit Sicherheit auch was mit Kapitalbedarf etc. zu tun, Liquidität, diese ganzen Themen, die da reinspielen. Wir haben im Vorgespräch ja auch das Thema Digitalisierung ein bisschen angesprochen und Sie auch gesagt haben, okay, eigentlich ist das auch so ein Thema, was Sie persönlich auch gerne weitertreiben wollen. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, naja, bei so einem, ich sag mal, ganz klassischen Geschäft, es wird eine Halle aufgebaut, wo findet da die Digitalisierung statt?
Ja, also da würde ich sagen, sie findet eigentlich auf zwei Ebenen statt. Auf der einen Seite, klar, man kann über das Produkt sprechen und ich glaube, wenn man da über Digitalisierung spricht und über einen Modulbaukasten spricht, dann ist es extrem, extrem wichtig, das Know-how und das Wissen über, welche Teile habe ich gerade und wo sind die gerade, das muss man sich einfach aufbauen. Sonst wäre auch dieses Wachstum der letzten Jahre gar nicht möglich gewesen. Ja, also da, wir haben da auch einen entscheidenden Schritt gemacht im Jahr 2017, als wir unser CRM-System, unser ERP-System eingeführt haben, was wir jetzt auch nutzen. Da haben wir einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht. Und das fängt bei der Angebotskalkulation an, natürlich, aber das geht dann natürlich weiter in Richtung Lager, wie managen Sie Ihre Lagerbestände, bis natürlich Thema Rechnungsversand etc. Also das ist eine sehr produktorientierter Ansatz, über Digitalisierung zu sprechen. Eine andere Ebene, die mindestens genauso wichtig ist, natürlich das Thema Kunde. Also wie gehen Sie mit den Informationen, die Sie über Ihre Kunden haben, um? Wie managen Sie das? Wie managen Sie Kundenbedarfe, damit Sie wissen, wann haben wir mit wem gesprochen? Wie hat derjenige angefragt? Wer sind die Ansprechpartner im Unternehmen? Und das sind zwei Ebenen, da haben wir große Schritte gemacht. Den ersten mit unserem ERP-System auf der Produktebene, den zweiten mit unserem CRM-System. Aber das Thema Digitalisierung ist ein unendliches wahrscheinlich. Und ich finde einen Vergleich ganz spannend, den ich mal gehört habe. Das Thema Digitalisierung, das ist so ein bisschen so wie ein Hausbau. Es dauert immer länger und ist immer teurer, als man denkt. Aber wenn man es einmal angefangen hat, ich habe noch keinen gehört, der es bereut hat. Ja, es ist extrem wichtig. Und am Ende ist es die Basis. Und da gibt es noch ganz viel, was wir auch machen müssen. Also für uns ist einer der nächsten ganz großen, wichtigen Schritte die Digitalisierung der Baustelle. Also ich glaube, das ist etwas, wo wir noch relativ weit vorne sind. Da können wir mit Sicherheit noch große Schritte machen, um die Baustelle auch sauber zu managen, um da immer auch alles im Überblick zu behalten. Das würde ich so als diesen nächsten großen Digitalisierungsschritt bezeichnen bei uns.
Ich finde es extrem spannend, weil Sie, Sie wirken ja sehr positiv zukunftsorientiert, sage ich mal. Wir führen ja aktuell ganz viele Gespräche, wo immer eher die Stimmung so ein bisschen negativ ist, die Wirtschaftssituation schwierig und irgendwie alles schrecklich. Wie sehen Sie das denn so persönlich aktuell?
Naja, es gibt jetzt eine Liste, die wäre mit Sicherheit extrem lang, über was ich alles nörgeln könnte. Die ist auch lang und ich nenne auch gerne ein Beispiel. Also wenn wir uns über das Thema Baugenehmigung unterhalten, dann ist es mit Sicherheit etwas, wo ich sage, okay, warum dauert das denn in Deutschland 9 Monate oder 12, bis einer unserer Kunden eine Baugenehmigung bekommt? Ja, das muss man sich so vorstellen. Da ist ein Kunde, der hat ja einen Bedarf. Und, ich habe noch keinen erlebt, der vorsorglich eine Leichtbauhalle baut. Das heißt, da existiert schon ein Bedarf. Dann informiert sich dieser Kunde, entscheidet sich für uns und wir sagen, super, so sieht das aus, werden uns handlungseinig und dann passiert 12 Monate nichts. Und diese Zeit, darüber könnte ich mich extrem aufregen. Ich könnte jetzt auch sagen, wir haben im Auftragsbestand, hätten wir mehr als das, was wir in einem halben Jahr aufbauen. Ja, da warten wir, ja, da warten Kunden, da warten wir, bis wir endlich loslegen können. Und da könnte ich mich natürlich aufregen, warum ist das in Deutschland so und warum geht das in Ungarn oder in England viel einfacher. Warum geht das dort viel schneller? Ich könnte auch sagen, Mensch, das Klima kühlt ein bisschen ab. Das ist ja auch das, was wir gesehen haben, was wir über die letzten 2 Jahre oder letztes Jahr besonders gesehen haben. Da haben wir im Ausland sehr, sehr positive Schritte gemacht. Da hat sich Ungarn toll entwickelt. England hat sich toll entwickelt. Auch Frankreich haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. In Deutschland ist es tatsächlich etwas abgekühlt. Ja, also die Liste ist lang, also darüber könnten wir uns unterhalten. Aber wenn Sie mich fragen, wie ich es persönlich sehe, dann ist das nicht mein Job, mich aufzuregen. Also mein Job ist es, hier nach vorne zu schauen und zu sagen, okay, wo gibt es Möglichkeiten? Wie können wir uns weiterentwickeln? Und das ist für mich mit Sicherheit das Thema Internationalisierung. Verstehen Sie mich nicht falsch, Deutschland schreibe ich nicht ab. In Deutschland ist es auch kein Rückzugsgefecht. Ja, also da bin ich mir sicher, dass wir auch da einen Schritt nach vorne machen können und den auch machen werden dieses Jahr. Aber meine Aufgabe ist es ja, den Chancen hinterher zu jagen. Also so sehe ich es. Und nochmal, die Liste ist lang, über was wir uns aufregen könnten. Und ich glaube, da ist es extrem wichtig, nach vorne zu schauen und zu sagen, okay, wie bieten wir denn eigentlich unseren Kunden wie schaffen wir es, ein sinnvolles Angebot unseren Kunden zu machen? Und das ist für mich, flexible Leichtbauhallen oder Lagerhallenlösungen anzubieten. Und wenn es dem Kunden schwerfällt, langfristig etwas zu finanzieren, dann müssen wir einen Weg finden, wie wir unter anderem über die Miete sinnvolle Angebote machen können. Und der Kunde sagt, okay, ich mache das jetzt mit Herrchenbach. Am Ende entscheiden ja die Kunden über uns und über unseren Erfolg. Und unsere Aufgabe ist es, sinnvolle Angebote zu machen. Und ob das jetzt in Hamburg ist, ob das jetzt in Budapest ist, ob das in Lyon ist, am Ende, natürlich ist es einfacher, in Deutschland die nächsten Schritte zu machen. Das kann man, klar, für uns als Unternehmen wäre das einfacher. Wir sind zwar ein international denkendes Unternehmen und wir haben auch viele Mitarbeiter entsprechend mit internationalem Hintergrund bei uns im Unternehmen und auch im Ausland sitzen. Aber klar, wenn wir jetzt 50 Projekte mehr machen könnten und wir könnten die in Deutschland tun, dann wäre das für uns einfacher. Aber dem ist halt leider aktuell nicht so.
Ja, war eine schöne Herangehensweise, tatsächlich dorthin zu gehen, wo die Chancen sind. Verfolgen Sie denn mittlerweile tatsächlich dann auch ich will es jetzt nicht negativ formulieren, aber einen strategischeren Ansatz, als es vielleicht noch am Anfang war, wo Sie den Kunden gefolgt sind? Oder ist das aktuell weiterhin das Thema, wenn ein deutscher Kunde oder ein Kunde, den Sie sowieso haben, dann gehen Sie mit in den Markt oder haben Sie da tatsächlich mittlerweile auch eine wirkliche Internationalisierungsstrategie oder Strategie für die einzelnen Länder hinterstehen?
Ich würde sagen beides, weil der Vorteil, den man hat, wenn man 100 Jahre aktiv ist und das Unternehmen ist schon sehr, sehr lange erfolgreich und hat enge Beziehungen, nicht nur, also eigentlich zu allen Unternehmen, nicht nur zu deutschen Unternehmen, zu ganz vielen Unternehmen, die in Deutschland tätig sind. Und da kriegt man natürlich eine Menge mit. Also wir bauen im Jahr knapp 450, 500 Projekte auf mit den unterschiedlichsten Kunden. Und da haben unsere großen Kunden natürlich eine Sogwirkung. Und da ist es schon so, dass man sagt, okay, in welcher Branche passiert was, wo ist Dynamik da? Das kriegen wir auch mit. Und wohin entwickelt sich diese Branche aktuell? Deswegen würde ich schon, also beides mit Ja beantworten. Aber ganz wichtig ist eigentlich das Feedback und die Daten, die wir von unseren Kunden bekommen. Das ist für uns fast sogar noch wichtiger, weil am Ende muss man das schon so ein bisschen differenzieren. Weil es gibt natürlich auch Märkte, die noch für uns nicht relevant sind. Also wenn jetzt zum Beispiel, vielleicht ist es ein sehr, sehr, sehr plattes Beispiel, aber wenn wir jetzt über den Finanzmarkt sprechen und der ist sehr aktiv in England, dann bringt mir das erstmal noch nicht so viel. Wenn wir aber darüber sprechen, dass viel Produktion, viel Industrie in Richtung Ungarn sich bewegt und da in bestimmte Regionen und dort die Anforderungen so sind, dass wir ein sinnvolles Angebot machen können, dann ist mir fast das Feedback der Kunden noch wichtiger, als es jetzt eine Europastudie jetzt wäre, ja, wo jetzt was in welche Richtung sich bewegt.
Vielleicht zum Abschluss nochmal, was sind denn für Sie so die größten Herausforderungen und Chancen, die Sie jetzt für die nächsten Jahre sehen? Sie haben schon viel gesagt, aber vielleicht nochmal so auf den Punkt gebracht.
Ja, also ich glaube, auf der einen Seite ist es immer ein Balanceakt, den modularen Baukasten, den wir haben, sinnvoll zu nutzen und wie es so schön immer in der Sprache heißt, im Standard zu bleiben. Gleichzeitig aber damit individualisierbare Lösungen für unsere Kunden anzubieten. Das ist immer ein Spagat. Ja? Also wie nutze ich diesen Baukasten sinnvoll und ab wann erweitere ich ihn auch sinnvoll, ohne ihn aufzublähen. Das ist eigentlich immer ein Balanceakt, fast schon täglich, je nachdem, welche Kundenanforderungen man hat und wie wir damit umgehen. Dann ist es mit Sicherheit, wenn wir über Internationalisierung sprechen, dann ist es immer gleichzeitig auch ein Thema der Dezentralisierung bei uns. Das heißt, wir brauchen die richtigen Mitarbeiter vor Ort. Wir müssen es dann schaffen, bleibe bei meinem Beispiel in Ungarn, ja, wenn wir jemanden in Kecskemét oder in Budapest beschäftigen und ihn einstellen, damit er dort für uns unsere Kunden berät, unsere Kunden gewinnt am Ende des Tages für uns, dann ist es natürlich relativ schwierig, diesen Spirit, ich nenne es jetzt mal der aus der Zentrale, aus dem wunderschönen Hennef nach Europa rausgeht, da das aufrecht zu erhalten. Ja, weil am Ende, wir sind immer noch wir sind kein Konzern, wir haben 120 Mitarbeiter und es steht und fällt natürlich mit jedem weiteren Mitarbeiter, dass er dieses Herchenbach-Gen, die Herchenbach-DNA einsaug noch ausstrahlen kann. Und das ist schon schwierig. Das ist natürlich schwieriger, wenn Sie jemanden im Ausland einstellen, das dauerhaft aufrecht zu erhalten. Und das Dritte ist natürlich halt immer das Thema Kunde. Also wie schaffen wir es bei dem Marktumfeld, Mitarbeiter integrieren? Am Ende des Tages geht es darum, die Kunden für sich zu gewinnen. Und das, würde ich sagen, ist und bleibt immer eine Herausforderung. Weil die Kunden werden am Ende immer das tun, was ihnen hilft. Und wir müssen eben die besten Lösungen dafür anbieten. Und das ist jetzt immer wieder eine Herausforderung fürs Neue, die wir gerne annehmen.
Ich würde sagen, das ist eigentlich ein schönes Schlusssatz. Da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall sehr viel Erfolg bei und hoffe, dass all Ihre Ziele, Ideen, Wünsche auch in der nächsten Zeit in Erfüllung gehen. Und wie gesagt, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zum 100-Jährigen und ich würde sagen, auf die nächsten 100 Jahre.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Danke. Ja, wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann folgt uns auf den üblichen Kanälen und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.